Hi, I'm Footwiz Painter. I play for Team Footwiz, and you're listening to Fun Day at Zanz Bank.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge von der Ersatzbank. Und wir haben heute mal sogar einen Gast dabei, mal wieder, Mero.
Ja, ein herzliches Willkommen an Hauke.
Ja, Hauke van Göns. Schön, dass du dabei bist, Hauke. Du hast ja tatsächlich auch einen eigenen FIFA-Podcast, ne?
Genau, reingeschwitzt heißt das Ganze. Ich mache das Ganze für eSports.com, mein Arbeitgeber. Also ich habe da die Persönlichkeiten aus dem FIFA-Universum zu Gast. Manchmal auch, Streamer, Kommentatoren, Spieler, alles drumherum. Ich sage jetzt einfach mal ganz, ganz viel, weil aktuell, also Stand dieser Podcast-Aufnahme sind 4 Folgen draußen. Dementsprechend ist es jetzt noch nicht so die große Vielfalt, aber es ist so die Idee, quasi alles, was irgendwie im FIFA-Kosmos rumschwirrt, mit einzusammeln. Irgendwann natürlich auch Coaches und dann die Manager und so weiter. Aber halt so ein bisschen im Dialog, ein bisschen mehr in die FIFA-Szene einzutauchen. Das ist die Idee dahinter.
Das Schöne ist, es gibt bereits eine Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Die ist jetzt vor einigen Tagen am Montag rausgekommen. Da haben Hauke und ich zusammen gesprochen. Es geht unter anderem so über meine Anfänge im FIFA-YouTube-Bereich und was ich jetzt denn so mache. Es ist eine sehr schöne Folge geworden. Das heißt, hüpft einfach gerne mal rüber zu Reingeschwitzt und hört euch die Folge an. Dann sind noch 3 andere Folgen oben. Das ist auf jeden Fall die Empfehlung. Und Mero wird, so habe ich zumindest den Plan verstanden, ja auch nochmal irgendwann seine Folge bei dir bekommen, Hauke, oder?
Jetzt werden ja einfach mal Versprechungen live on tape gemacht, die ich dann wieder irgendwie ausbügeln muss. Eieieiei. Nee, natürlich, klar. Also Mero ist ja auch eins dieser Szene-Gesichter in der FIFA-Welt. Ich glaube, in FIFA Deutschland gibt es wenige Leute, die deinen Namen nicht schon irgendwo im Twitch-Chat gelesen haben. Dementsprechend passt das natürlich voll ins Konzept, Mero.
Ja, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, tatsächlich. Und jetzt beginne ich wieder mit dem klassischen Ja bei meiner Seite. Das passiert mir häufiger, aber ich würde mich auch freuen, da mal teilzunehmen. Insgesamt die ganze Sache um eSports.com ist ja, sage ich mal, ein brandheißer Einsteiger diese Saison, gerade mit der VBL und so, was da alles auf der Seite jetzt abgehandelt wird. Da war es ja eigentlich erstmal ein bisschen still drum. Ich kenne die Seite, also die ursprüngliche Twitter-Seite von denen, tatsächlich schon länger.
Ui, jetzt geht's aber los.
Ja. Ja, ich mache jetzt gleich mal einen Deep Dive. Ich kannte die Seite tatsächlich schon länger und habe mich immer so gefragt, die haben so ein paar Sachen getweetet, retweetet und geliked und hier und da und dachte immer, wer ist das denn? Und jetzt ein paar Wochen später dann so, zum Saisonstart, ging es dann halt richtig los. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Und bis ich dann irgendwann dahinter gekommen bin, dass das Ganze mit ProSieben Max und dem VBL zusammenhängt. Magst du uns da vielleicht einfach mal so ein bisschen, ohne jetzt vielleicht zu tief zu greifen oder zu viel zu verraten, sagen, wie das denn vielleicht zustande gekommen ist am Ende? Das würde mich tatsächlich ein bisschen interessieren.
Genau, also wir sind alle aufgegangen unter ProSiebenSat.1 Media und genauso wie ProSiebenMax halt zu diesem Konglomerat gehört, ist auch eSports.com ein Teil davon und dementsprechend sind wir einfach mit eSports.com ganz simpel Medienpartner der Virtual Bundesliga, die wir natürlich da in ganz, ganz enger Zusammenarbeit mit der TV-Abteilung zusammen ausrichten. Sprich, wir schnacken darüber, welche Inhalte reinkommen und was wie drin landet, wie wir das Ganze digital verlängern können. Ich jetzt für meine Seite bin jetzt für den Social-Media-Bereich zuständig, sprich, ich bin meistens am Donnerstag dann da und begleite die Sendung, begleite die Spieler und das ist so quasi der Austausch. Wir verlängern die Inhalte, die dort kommen und alles, was quasi in der Sendung passiert, soll dann auch digital bei eSports.com über die Social-Kanäle und über die Website abgebildet werden. Hui, schicke PR-Antwort, oder? Das war doch ganz sauber.
Ja, das war doch sehr, sehr schön. Nee, aber tatsächlich, wie gesagt, ich kannte die Seite schon mal, hatte die so ein bisschen im Blick. Der Name an sich ist ja eigentlich, besser kannst du ja fast gar nicht finden. Ja, ich meine eSports.com, das ist so, wenn Oma und Opa eingeben möchten, RTL Now, dann schreiben die NA. Ja, die Seite führt dich halt auch dahin, wo du hin willst, aber eSports.com ist dann ja so simpel und so gut eigentlich, um das zu platzieren, dass das eigentlich am Ende bei jedem auf dem Tisch landen sollte, wenn wir ehrlich sind.
Oder? So simpel und so gut. Dürfen wir das 1:1 übernehmen, Mero, um das bei uns dann als Rezension drauf zu klatschen?
Du kannst ja mal so ein Bild raushauen dann, ja.
Sehr gut.
Was mich interessieren würde, Hauke, du hast gerade gesagt, du bist dann Donnerstag da. Bist du denn aktuell Vollzeit in das Ding involviert oder was treibst du denn eigentlich gerade?
So, Mo, dann brich mal runter, was ist denn das Ding?
Naja, also
im was Zweifel genau? Ein Radiosender.
Ui. Oh, ein Schauer geht über meinen Rücken, Mero. Ein Schauer.
Okay, nee, also erzähl uns doch mal kurz. Du bist, wie bist du in den FIFA-E-Sport überhaupt reingekommen, beziehungsweise generell auch in den E-Sport? Du warst früher ja auch, das kann ich jetzt mal spoilern, bei Sport 1 unterwegs. Bist jetzt eben bei ProSieben unter Vertrag. Was genau war dein Weg? Kannst du uns da mal so einen kurzen Abriss einfach geben, dass man sich so ungefähr vorstellen kann, wie du in die ganze Sache reingerutscht bist?
Hui, reingerutscht trifft es. Runtergebrochen, ich habe Journalismus studiert, dann mal die große Vision gehabt, ich möchte Fußballjournalist werden. Das Ganze nach einem Praktikum in München dann quasi begraben, weil ich mir gesagt habe, ey, Fußballjournalismus ist mir ein bisschen zu eintönig. Und da ich, seitdem ich denken kann, Counter-Strike spiele und da halt auch eine riesen Faszination habe, was das ganze Thema angeht, habe ich dann nach diesem Praktikum im Studium beschlossen, okay, ich mache jetzt irgendwie E-Sports, Journalismus, E-Sports irgendwas, habe dann bei einer kleinen Szene-Seite e-scene.de geschrieben, über natürlich vorrangig mein Spiel Counter-Strike, dann über ganz, ganz viele andere Sachen, die damit reinkamen, andere Sportarten, die ins E-Sports-Umfeld reinfallen. Habe das 2 Jahre lang gemacht. Das letzte halbe Jahr hatte ich dann die Chance, beim Kicker zu schreiben für die NGL. NGL, ha, Mero, da klingelt doch was bei dir, das machst du doch auch. Ha? Und diese NGL war nämlich damals noch was anderes, als es heute ist. Das war nämlich so eine Vereinsliga. Und da hat dann auch zum Beispiel ein Salzor von Wolfsburg oder ein Tim Latke hat die am Ende auch gewonnen. Und diese Liga habe ich in der ersten Hälfte quasi betreut mit Spielberichten und mit Videos, die ich geschnitten habe. Das dann auch während meines Studiums. Und dann habe ich halt im Dezember 2017 eine Bewerbung rausgeschickt an Sport1 als Redakteur für den Bereich E-Sports und bin dann quasi rübergezogen nach München und habe dann das Kapitel Kicker und e-scene.de beendet und bin dann bei Sport1 Vollzeit angefangen. Und da habe ich angefangen als Online-Redakteur, musste dann auch die TV-Parts, gerade was FIFA angeht, mitbetreuen. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also um mal dieses Reingerutscht ein bisschen aufzugreifen. Also es war nicht geplant, dass ich irgendwann mal FIFA-E-Sports mache. Aber wenn du im E-Sports-Bereich journalistisch irgendwas machen möchtest, ist FIFA ein sehr, sehr gutes Tool gewesen. Und ich bin mal so ehrlich, vor 4 Jahren hätte ich mir gedacht, ey, FIFA, boah, niemals würde ich da irgendwie mehr als 1 Stunde die Woche rein investieren. So, und hat sich relativ schnell gewandelt. Also ich habe mich ein bisschen verliebt in die Szene, in das ganze Spiel und in alles drumherum. Und das Ganze ging dann los, wie gesagt, mit der Arbeit beim Kicker. Und bei Sport1 war FIFA halt eben auch Kerninhalt. Die Foot Cups haben wir mit übertragen, natürlich das Spiel komplett digital begleitet. Und genau, das habe ich bei Sport1 insgesamt 1 Jahr gemacht. Dann kam der neue TV-Sender eSports One, den ich dann mitbetreut habe. Auch da war FIFA natürlich ein Kerninhalt, weil es halt eine schöne Brücke ist zwischen eSports-Welt und der klassischen Mainstream-Welt. Und habe das dann gemacht bis zum September 2019 und bin dann rüber gewechselt zu ProSieben. Eine neue Herausforderung, wo man jetzt hier Teil von eSports.com, wo halt wieder auch die VBL natürlich mit reinfällt.
Ja, ich glaube, VBL ist dann auch. Was? Memo?
Ja, das waren jetzt die Barney 60 Sekunden von Hauke.
Ja.
Im Reingeschwitzt könnt ihr diese 60 Sekunden Lebenslauf zusammengefasst von Mo bekommen und hier hattet ihr die jetzt von Hauke.
Genau, ja. Also ich habe das auch aufgezeichnet und verkauft, also meine eigene Masterclass, wenn ihr wollt, einfach einschreiben, kostet 30 Euro. Das hier ist nur ein kleiner Teaser, da in der Masterclass gehe ich nochmal en Detail auf alles ein.
Okay. Aber die VBL ist ein schönes Stichwort, dann lass uns doch einfach mal so ein bisschen über die VBL quatschen. Mero und ich sind ja beide mittlerweile ein bisschen involviert, so von extern sozusagen, weil wir uns beide auch mit Zusammenfassungen beschäftigen, die dann auch für letztendlich die Highlight-Sendung zum Beispiel ja verwendet werden. Du bist noch näher dran in der Produktion oder an der Produktion. Vielleicht mal die allererste Frage, wie zufrieden bist du denn jetzt so im Vergleich zur vergangenen Saison mit der VBL? Also gerade mit der Club Championship. Wenn wir von VBL reden, reden wir aktuell eigentlich immer nur von der Club Championship.
Genau, also ich weiß nicht, ob die Zuhörer da draußen sich schon mal die Show auf ProSieben Max angeschaut haben, aber falls nicht, tut es auf jeden Fall, weil das Studio einfach so dermaßen geil ist. Ich liebe dieses Studio. Und das ist allein schon ein riesen Fortschritt. So, natürlich, das alte Studio war nicht schlecht, so, aber das Neue ist halt nochmal ein Schritt weiter. Und es gibt eine Konferenz, es gibt die Möglichkeit, dass parallel gespielt werden kann im TV-Studio. Das ist wahnsinnig cool. Die Vereine sind viel breiter aufgestellt. Wenn ich vor Ort bin, sehe ich ja mit wie vielen Leuten die Clubs da ankommen. Das ist eine coole Entwicklung. Ansonsten, die Spieltagsdurchführung ist bedeutend nachvollziehbarer als in der letzten Saison. Ich glaube, in der letzten Saison war es teilweise sehr schwer nachzuvollziehen, wann, wie, wo gespielt wird. Jetzt ist es alles gerade ein bisschen strukturierter. Das ist super cool. Man hat coole Möglichkeiten, alles nachzuverfolgen, nachzuschauen. Natürlich jetzt von meiner Warte, weil wir halt eben, ich habe gerade die Zusammenfassung auch mitbetreue, geht natürlich einen tiefen Einblick in alle Spiele, die irgendwie passieren. Und Ja, also das sind auf jeden Fall viele, viele Schritte nach vorne. Natürlich gibt es immer noch Luft nach oben, klar, weil gerade das Thema E-Sports und FIFA E-Sports ist noch nicht zu Ende gedacht, aber es macht gerade wahnsinnig Spaß, an diesem Projekt weiterzuarbeiten.
FIFA E-Sports steht auf jeden Fall noch ziemlich weit am Anfang, das greife ich gerade mal auf. Also da ist noch eine Menge irgendwie rauszuholen, glaube ich, bei vielen Sachen. Die VBL Club Championship zu verfolgen ist prinzipiell besser geworden, gerade auch mit den Highlights-Clips und sowas. Das ist schon mal ganz angenehm im Vergleich zu letzter Saison. Insgesamt aus der Zuschauerperspektive, die ich so gerne noch habe, muss ich sagen, ist es immer noch sehr, sehr schwierig. Einige Vereine bespielen einfach ihre eigenen vereinsinternen YouTube-Kanäle. Die nächsten haben extra E-Sports-Kanäle. Der nächste Verein hat dann halt eben den E-Sports-Kanal auf Twitch, den Vereinskanal auf YouTube, wo dann nachher die Highlights hochgeladen werden und sowas. Also ganz so einfach ist es noch nicht zu verfolgen, gerade wenn man es live verfolgen möchte, weil dann ja eben auch die Spieltage parallel sind und alles gleichzeitig läuft. Da bräuchtest du am besten halt eben so eine Regie mit 12 Bildschirmen für 6 verschiedene Plattformen am Ende. Das ist noch nicht ganz optimal, finde ich. Also die ProSieben Max Show hat sich auf jeden Fall schon gesteigert.
So ja. Wie ich dich kenne, hast du doch dieses Regie-Setup bei dir zu Hause stehen, oder nicht?
Nee, ich habe nur 2 Bildschirme, aber trotzdem jedes Mal 12 Streams auf, ja.
Sehr gut, sehr lieblich. Aber also die Geschichte ist ja eigentlich, dass du, glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, warst du in der letzten Saison einer, der häufig mal reingeschrieben hat, dass es sehr schwierig war und sehr irgendwie komplex war zu verstehen, wer wann wie wo spielt. Und inzwischen hast du dich dahin gemausert, dass du einfach selbst die Zusammenfassung schneidest.
Ja, das ist auch nochmal so eine ganz eigene Geschichte, glaube ich, was da passiert ist.
Aber ich glaube, das waren wir auch beide, ne? Weil Mero und ich, wir haben uns ja auch viel ausgetauscht in der vergangenen Saison und da war das immer so, wir haben uns, glaube ich, gegenseitig auch immer die Bilder so geschickt von wie viele Parallelstreams wir uns gleichzeitig reingezogen haben.
Weird war Flex.
Ja, schon.
Also ich habe es auch ganz oft gehabt, dass ich auf dem Laptop irgendwie so 6 Stück auf hatte, dann hatte ich auf dem Fernseher noch einen laufen und auf dem PC halt so, ne, dass ich halt dann wirklich mehrere Streams dann auch so gucken konnte, weil es mich halt auch einfach interessiert.
Ja, Leute,
ich bin
es ist
und bleibe
kein
Fan.
Wettkampf, ne? Kein Wettkampf.
Nee, nein, aber das ist halt so weird. Das ist halt schade eigentlich, dass es da vielleicht auch auf der Webseite, sage ich jetzt mal, ne, also das, da habt ihr jetzt, glaube ich, nicht so den Einfluss, aber auf der Webseite vielleicht so eine Konferenzding oder sowas gibt, wo man dann irgendwie gucken kann vernünftig, weil ich weiß, dass die einzelnen Livestreams teilweise abgegriffen werden, aber die hängen dann natürlich durch das Abgreifen dann ein bisschen hinterher hier und da und die Ladezeiten sind auch teilweise sehr lang. Aber insgesamt ist das Produkt VBL Club Championship, glaube ich, einfach schon deutlich wertiger geworden im Vergleich zur letzten Saison, weil eben auch dieser Spielplan einfach übersichtlicher ist.
Also wenn du Bock hast, einen Artikel zu finden, wo alle Streaming-Plattformen mit entsprechenden Links und Vereinen und so weiter hinterlegt sind, einfach eSports.com ansurfen. Also, da haben wir zu jedem Spieler natürlich alles aufgearbeitet. Da kannst du einfach reinklicken und dann siehst du alles auf den ersten Klick. Ne?
Also Hauke, ne, wir hatten es ja davon in unserer Folge, dass die Cross-Pro-Maschine lief, also die ist auch schon wieder am Glühen, ne?
Ja, klar, natürlich, ist wichtig. Ich habe hier Chef im Nacken sitzen, der haucht mir schon die ganze Zeit leise ins Ohr. Cross-Pro.
Hauke.
Cross-Pro.
Jetzt.
Deswegen habe ich gedacht, jetzt geh ich mal auf Ersatzbank, so, da habe ich ein bisschen Ruhe, aber nein.
So, ja, der zieht der Wind ein bisschen deftiger.
Lass uns mal über die Tabelle gucken. Einfach mal mit den Zahlen ein bisschen arbeiten. Wir haben jetzt 11 Spieltage rum, das ist einen mehr als die Hälfte, beziehungsweise einen halben mehr als die Hälfte. Das sind ja 22 Teams, dementsprechend, weil es nur eine Runde sozusagen gibt, also es gibt nicht in dem Sinne Hin- und Rückspiel. Das heißt, wir haben 21 Spieltage, jetzt ist dann erstmal Winterpause. Es gibt 4 Teams, wenn ich das richtig sehe, die noch ein Spiel zu spielen haben. Nee, es sind noch ein paar mehr. Nürnberg, Stuttgart, Leverkusen, Hertha, St. Pauli und Wien Wiesbaden. Also noch 6 Teams, die noch ein Spiel offen haben. Die Tabellenführung könnte tatsächlich noch wechseln. Also Leverkusen aktuell auf Platz 3 hat aktuell 8 Punkte Rückstand auf Borussia Mönchengladbach, die ganz vorne dabei sind. Das heißt, mit einem perfekten Spieltag Leverkusen 9 Punkte holen, wären die ganz oben. Glaube ich jetzt nicht, dass das passiert.
Die müssen halt gegen Hertha echt punkten dann, ne? Also die müssen alle Punkte holen und das ist immer nicht so einfach. Es sind übrigens tatsächlich 6 Teams, ne? Also 20 Uhr wird davor gespielt, vor der Sendung, glaube ich. Da werden dann immer die Highlights noch mit eingespielt. Und dann hast du Hertha BSC gegen Leverkusen und Wien Wiesbaden gegen St. Pauli im Stream nachher.
Aber ganz ehrlich, Hertha ist halt kein wirklicher Gegner. Die sind auf Platz 17 mit 33 Punkten. Ich gehe mal davon aus, also die Chancen sind auf jeden Fall da, dass da 9 Punkte zu Leverkusen kommen. Ich denke, wenig überraschend, nach wie vor Werder Bremen auf Platz 2. Das war, glaube ich, auch von vornherein abzusehen, dass die sich ganz oben mit festbeißen. Mainz ist, finde ich, ein bisschen überraschend am Start auf Platz 5 aktuell. Hamburg auf Platz 6 ist auch ganz ordentlich. und Schalke dann weiterhin, ja, direkt dran, ein Punkt hinten dran auf Platz 7. Die machen sich tatsächlich auch ganz gut, oder? Was mit ihr?
Ja, also Schalke hat ein spannendes Konzept, ne? So, also, wenn ich jetzt mal die Schalke rauspicke, sehr jung wilden. So. Also ich finde es halt super lustig, dass Ladi jetzt einfach, also Tim Latka jetzt einfach der Alte da ist, so in dieser Truppe. Und er hat halt mit Deos, mit Juli zwei junge Hüpfer neben sich, so, die er halt zum Training fahren muss, wenn man es mal unterbrechen möchte. Und es ist spannend, dass dieses Konzept halt funktioniert. So. Das finde ich halt cool. Auf der anderen Seite, ich muss mal kurz reingrätschen, so Mainz 05 überrascht mich nicht. Also wer unsere Teams to watch und Players to watch vor der Saison auf eSports.com gesehen hat, der weiß, dass Mainz auf jeden Fall ein heißer Favorit war. Wobei natürlich auch, also Darmstadt stand da auch drin, so, die Jungs liefern jetzt gerade nicht so ab, aber, ne, also ich, aber mit den Namen, die sie halt haben, so, auch Bajazzo ist ja jemand, der sich immer weiter mausert, so, und Deni mit dabei, also es ist ein gutes Line-Up, so, und die haben auch eine gute Umgebung, wenn man irgendwie sieht, wie die montags immer spielen und so, da wird einiges richtig gemacht bei Mainz. Haben ja auch eine professionelle Übertragung mit Conny, so, den ich auch ganz gut kenne, der da einfach kommentiert und da immer aus Erfurt rüber brettert nach Mainz für die Spiele. Da wird einiges richtig gemacht. So. Und also Hamburg überrascht mich schon so mit am ehesten. Aber ich habe die am ersten TV-Spieltag im Studio gesehen und ich glaube, dieser Clip von Niklas Heisen, wie er da im Studio mitten in München oder beziehungsweise in Unterföhring reinpöbelt, hier regiert der HSV. So, das war so ein nettes Zeichen mal an die Liga, ne? Und aber trotzdem sind sie jetzt noch nicht Top 3 oder so, aber ich muss sagen, es ist einfach wahnsinnig spannend, es macht wahnsinnig Spaß gerade.
Und es ist nach unten, also es ist im Mittelfeld relativ eng beisammen. Also da sind, es sind aktuell 3 Teams, die 47 Punkte haben und damit überwintern, das sind Köln, Wolfsburg und Greuther Fürth. Hannover hat 48 Punkte, das heißt auch ganz knapp dran. Nürnberg hat 46, also da ist alles sehr dicht beisammen. Da
passiert Nürnberg viel. Und Stuttgart können ja sogar noch vorbeiziehen. Die können ja sogar noch nach oben rutschen. Das ist halt schon insane, gerade in der Mitte. Aber wen ich mal hervorheben möchte, und ich muss sagen, ich habe erwartet, dass die eigentlich eine gute Saison spielen, dass sie sich jetzt aber so lange an der Spitze halten, finde ich schon beeindruckend, gerade auch mit der besten Defensive nach 11 Spieltagen. Mit 29 Gegentoren, Borussia Mönchengladbach oben mit 66 Punkten. Der Gaucho und Jeffrey, echt ein brutales Team da oben.
Ja, bei denen aktuell. Läuft. Bei denen läuft richtig. Aber die sind ja nicht alleine bei Gladbach. Bei Gladbach läuft ja irgendwie gerade alles. Dementsprechend kein Wunder, dass es auch in der VBL läuft. So, aber natürlich, auch ich bin irgendwie überrascht, dass die einfach so konstant abliefern.
Okay, ich habe eigentlich schon wieder so eine mega schlechte Überleitung jetzt. Weil Hauke, du hast gerade so ein bisschen was in mir aufgerissen, weil du ja gesagt hast, bei Gladbach läuft gerade alles. Und wir wissen ja auch, dass am vergangenen Spieltag, also wie Gladbach gegen Bayern gewonnen hat, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber sie haben es getan. So, es ist traurig. Ich fand den Social-Media-Clip, den Gladbach übrigens gepostet hat mit Jan Sommer, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, wo Leute versucht haben, an irgendwas ranzukommen und es nicht geschafft haben. Und dann kommt Jan Sommer mit einem Torwarthandschuh und fischt das noch so mit dem Finger raus, so in Anspielung auf den Ball, den er da hält. Ich glaube, nach dem Schuss von Kimmich, den er da so von der Linie kratzt, wo der Ball noch so einen Millimeter gefühlt auf der Linie war. Torlinientechnik lässt grüßen. Habt ihr das gesehen? War ein toller Clip. Fand ich eine witzige Idee.
Hab ich nicht gesehen. Merkst du das, Hauke? Der Stachel sitzt richtig, richtig tief bei Mo gerade.
Ja, das ist.
Ich wusste bis gerade nicht mal, dass Mo Bayern-Fan ist.
Es ist schon ein bisschen Frust dabei. Aber ich möchte jetzt die Brücke schlagen zum FC Bayern München. Denn die haben verkündet, wir machen jetzt auch E-Sport. Endlich. Und das ist eigentlich, die Frage ist erstmal, hängt das damit zusammen, dass Uli Hoeneß jetzt nicht mehr offiziell im Amt ist? Weil der war ja so ein absoluter Gegner von E-Sport.
Ja, also man kann das, glaube ich, nicht von der Hand weisen, wenn jemand so Wichtiges und so Mächtiges im Verein plötzlich nicht mehr da ist und der ja publik gemacht hat, dass er jetzt nicht der größte Fan ist dieser hippen, jungen Sportbewegung. Das ist ein Faktor. So, man muss also ganz kurz zur Einordnung, weil safe wieder die Kommentarspalte brennen wird. Natürlich hat Bayern vorher auch schon ein bisschen E-Sports gemacht, nämlich die Basketballabteilung hat mit NBA 2K ein eigenes Team mit den Bayern Brothers, die auch in der Arena im Audidom und so weiter zocken und so weiter gehabt. Aber wir sind ja hier beim Fußball und auch in einem Fußball-FIFA-Podcast, sagen wir mal so. Dementsprechend ist dieser Einstieg in PES jetzt mal was Neues und so, Kalle Rummenigge ist jetzt auch nicht der größte Fan der E-Sports-Bewegung, so, aber ich glaube schon, dass er auch die Personalie Hoeneß nicht so unwichtig ist.
Am Ende muss man ja auch mal festhalten, ja, sie haben die Bayern Ballers auf jeden Fall, aber genau wie Pro Evolution Soccer, und das soll jetzt auch keine Offense sein in dem Fall,
mach mal.
Ist Pro Evolution Soccer und NBA 2K sind in Deutschland im Vergleich immer noch nischig, ja, jetzt im Vergleich zu FIFA. Das ist nicht mal abwertend gemeint, das ist einfach rein von den Spielerzahlen her so. Und ich bin selber, glaube ich, sogar zwischenzeitlich mal Moderator gewesen bei den Bayern Ballers auf dem Twitch-Kanal, als da offizielle Turniere und so stattgefunden haben. Weil, sag mal, Tim,
was
nämlich
machst
mit
du
denen,
eigentlich nicht? Was
ja,
machst du
aber
nicht?
Aber Tim Kalation hat mit denen halt mal was zusammen gemacht. Und da waren wir dabei, haben das Event auch so ein bisschen betreut im Chat und so und haben da geholfen. Und ich kenne die ganze Sache auch, ich weiß das, dass die da einsteigen. Aber es ist halt noch mal eine größere Strahlkraft irgendwie, dass die jetzt halt eben in dieses Hauptgeschäft einsteigen, was die selber machen, nämlich Fußball. Fußball ist das Größte irgendwie bei den Bayern und jetzt ist es eben Pro Evolution Soccer. Das ist okay, ich find's in Ordnung, aber die Frage ist halt, und das hat euer, jetzt will ich mich nicht daneben, der Tim Kräft hat das ganz gut in diesem Beitrag zusammengefasst, es ist ein bisschen Beigeschmack dabei.
Ja, natürlich. Also du sprichst auf den Kommentar, den man auf den Social-Media-Seiten von eSports.com sehen kann, an, wo Tim, unser Chef vom Dienst an eSports, mal kurz eingeordnet hat, was es bedeutet, wenn der FC Bayern in den eSports einsteigt. Das Ganze wurde übrigens produziert für das eSports-Magazin, was bei ProSiebenMax läuft, damit du auch kurz weißt, warum das Ganze gedreht wurde.
Richtig.
Ja, die Crossbow-Maschine, was soll ich machen? Nein, aber damit du kurz verstehst, wo es hingehört. So, ne? Und ja, natürlich ist es ein fader Beigeschmack, wenn du plötzlich einen Spieleentwickler hast, der eine Partnerschaft mit dir eingeht und dann Schnitt zwei Monate später oder anderthalb Monate später steigst du ein in diesen wirklich absolut nischigen E-Sport. Also da brauchen wir ja nicht drum rumreden. Die PES-Spieler, die ich kenne, kann ich an einer Hand abzählen in Deutschland. So. Es ist auch ein Zeichen, dass ein FIFA-Spieler wie Dr. Erhano einfach mal mit ins Bootcamp des DFB mit eingeladen wird, wenn es um das Thema PES geht, weil er früher mal ganz gut war in diesem Spiel. Also das
kurzer Zwischenschub, oder ein Spieler wie Nightwatch sich beim ersten Versuch direkt als Nationalspieler qualifiziert.
Genau, richtig. Also ich glaube, Mero, wenn wir beide richtig Bock hätten, ne, wenn wir beide mal richtig heiß wären, eine Runde PES, richtig mal angreifen, so, ne? Plus noch einen dritten. Wir suchen uns noch einen dritten Spieler. Vielleicht ist er hier mit dem Podcast, vielleicht jemand anders, aber wir suchen uns noch einen dritten Spieler, so. Wenn wir richtig heiß sind, dann, ich glaube, wir bräuchten so ein halbes Jahr und dann sind wir auf einem richtig guten Level. Weil der aktuelle Stand der PES-Szene einfach nicht so gut ist, was das Niveau angeht.
Da ist halt gerade hinter der Spitze ein Riesenloch. Sorry, ich wollte jetzt nicht dazwischen grätschen. Was wolltest du sagen?
Ne, also, was ich spannend finde, das ist eine lustige Geschichte eigentlich. Ich war gestern auf dem Heimweg von der Hochschule, ja. Und ja, bis jetzt war es noch nicht lustig. Und dann läuft mir tatsächlich der Niklas Flöck, a.k.a. Bomb, vergangene Saison für Köln gespielt, in der Bahn über den Weg. So, ja. War auf dem Weg zum Club World Cup, über den wir nachher auch nochmal sprechen wollen. Hier für Leno eSports zocken die hier in Stuttgart zusammen. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und wir kamen auch unter anderem dann auf diese neue PES League, die so ein bisschen das Modell der Superliga ist, die ja mal, da gab es ja die Gerüchte mit Bayern München, Real Madrid, Barcelona etc., die so eine Superliga im Fußball aufmachen wollten, zumindest das mal angedacht haben. Und sowas Ähnliches ist jetzt diese PES League auch, aber ja, ich weiß es nicht. Also Juventus Turin, hier bei PES darf man es ja so nennen, ist auch am Start und ich habe das Gefühl, wenn die das richtig geil machen, dann könnte das endlich mal ein gutes Konkurrenzprodukt zu diesen ganzen FIFA-Streams sein, weil am Ende, es ist virtueller Fußball. Also, ob du jetzt FIFA siehst oder PES, ist für die Übertragung an sich erstmal egal, finde ich. Klar, das eine Spiel ist ein bisschen schneller und das andere ein bisschen langsamer, aber grundsätzlich ist es virtueller Fußball. Und wenn du eine Konferenz draus machst, kann beides auf ähnlichem Niveau spannend sein. Aber wenn die Übertragung richtig geil machen, dann hoffe ich, ja, also wirklich, da bin ich großer Hoffnung, dass die so eine geile Show abreißen, dass die FIFA-Streams dann nachhaltig besser werden.
Okay, also die E-Football, die heißt inzwischen E-Football League. Früher, also letzte Saison war es die E-Football Pro League. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast in der letzten Saison. Da gab es ja auch schon 6 Vereine, die mitgemacht haben da.
Ja, ich habe mal reingeschaltet zum Beispiel. Also ich gucke mir die Finals auch ganz oft an, eigentlich von der Pro Evolution League, weil das gerade das 3-gegen-3-Format eigentlich ganz cool ist.
Genau, das ist ja die PES World League, das ist ja die Weltmeisterschaft. Also diese, ja, okay. Die E-Football Pro League im letzten Jahr, da war ja 6 Vereine, Barcelona, Schalke mit dabei, Nord mit dabei, Celtic, AS Monaco und, fuck, wer war der nächste? Boavista, glaube ich. So, und genau, und Das haben die teilweise produziert in einem Studio in Madrid oder in Barcelona, auf jeden Fall in Spanien, so, was von Konami da hingebaut wurde. Und das war sehr ambitioniert, also es sah alles cool aus und so weiter. Aber am Ende hast du halt im Livestream 118 Zuschauer, so, bei einem Event, wo wirklich jetzt die Namen FC Barcelona und Schalke mitmachen, ne? Ist halt schwierig. So, ich habe das, und zu deinem Punkt, also ich habe auch halt mal diese Liga halt kommentieren dürfen in meiner Sport1-Zeit. Und wenn ich das vergleiche mit dem Tohuwabohu, hey, was ein Begriff, der im FIFA-Kosmos irgendwie herrscht, allein was die Spieler angeht und so weiter und was das Ganze angeht und so, da ist PES noch weit hinterher. Natürlich sind die Spiele in gewisser Weise ähnlich, aber natürlich, wie in FIFA, hast du auch ein PES-Meta und dieses Meta in PES war zu dem Zeitpunkt, was ich da gesehen habe, einfach hart einschläfernd. Ne? Also das war wirklich, hui, es sieht zwar super geil aus, dieses Spiel, ne? Aber am Ende willst du halt auch Unterhaltung haben im Spiel selber. Ich habe jetzt das neue Pro Evolution Soccer nicht so intensiv anspielen können. Ich glaube, ich komme auf 2 Spielstunden oder sowas. Habe zwar bei mir zu Hause auf der Konsole und so, aber ja, also ich glaube, das kann wirklich cool werden, aber es ist, glaube ich, gerade so der letzte Strohhalm, nachdem Konami greift mit eben diesen großen Namen wie Manchester United, Arsenal, Bayern und Juve. Und mit Barcelona und Schalke war die Vorarbeit jetzt nicht so optimal, zumindest was diese ganze E-Sports-Komponente angeht. Ne? Was die ganzen anderen Sachen angeht, irgendwie clevere Spielankündigungen, Verbindung von digital und realem Sport. Irgendwie, ich glaube, Barcelona hat letztens irgendwie die Spielaufstellung mit den PES-Charakteren gemacht und sowas. Das ist smart, das ist cool. Auch das Spiel, also die Stadien sehen ja unglaublich geil aus im Spiel und so weiter. Aber am Ende bin ich halt E-Sports-Lover und will halt, dass es ein geiler E-Sports wird. Und ich bin, was die Übertragung angeht, noch ein bisschen skeptisch, weil einfach dieser Bass, dieser Vibe, dieses große Interesse an dieser Szene noch nicht so da ist. Und das siehst du ja daran, wen haben die Bayern geholt? So 3 Spanier und einen österreichischen Coach. Es ist jetzt nicht so leicht, als Bayern-Fan die dickste Bindung da aufzubauen zu diesen Charakteren, weil halt vielleicht auch, weil kein lokaler Spieler, sprich ein deutscher Spieler mit dabei ist, aber eben auch, weil du diese internationalen Topstars, und Alex Alguacil ist als Beispiel so einer dieser Topstars, zumindest vor 2 Saisons gewesen, du hast trotzdem nicht so die krasse Bindung. Ne?
Das ist aber generell das Problem bei Pro Evolution Soccer, Meinung nach, weil es kaum wirklich Spieler gibt, das haben wir jetzt bei uns selbst hier bei der Nationalmannschaft gesehen, es gibt kaum Spieler, die A, eine Reichweite mitbringen, B, die man, also ja, letztendlich, die man überhaupt kennt. Und es gibt auch einfach viel weniger. Also es gab jetzt so eine Handvoll Pros in Pro Evolution Soccer, während es in FIFA, also weiß ich nicht, jeder Dritte nennt sich FIFA Pro mittlerweile. Also wenn man sich auf Twitter umschaut, so in unserer E-Sports-Bubble, dann ist das so. Ich hoffe, dass es was Cooles wird. Und natürlich wird das nicht die Reichweite bekommen, die FIFA aktuell hat. Auch wenn FIFAs Reichweite jetzt nicht allzu krass ist, so wirklich mit anderen E-Sport-Titeln. Ich hoffe aber, dass das zu was kommt. Aber ich sehe es auch wie du, Hauke, dass da kein Deutscher dabei ist, irgendwie involviert ist, ist ein bisschen, also ein bisschen schade einfach.
Ja, also du hast halt mit dem Lutti halt den besten Österreicher, den es im PES-Universum gibt. Ist auch ein cooler Typ so. Aber was wir jetzt hier gerade sehen, ist, dass die ganzen PES-Spieler und die ganzen PES-Akteure die Chance kriegen, endlich mal so gescheit von ihrem Hobby zu leben. So, das ist durch diesen Einstieg dieser dicken Vereine. Juve hat ja als Beispiel Eturito geholt. So, Eturito ist jetzt vielleicht so der größte Name in der PES-Szene der letzten Jahre, weil der halt eben zweimal Weltmeister geworden ist, einmal super jung, ich glaube mit 11 oder 13, keine Ahnung, und dann halt nochmal mit 18. So, aber auch der hat ja eine Geschichte hinter sich, der war bei Celtic und hat dann einfach mal für ein internationales Turnier seinen Verein eben mal eben sitzen lassen, so, weil es halt da irgendwie mehr Kohle gab. So, und das ist halt auch irgendwie die PES-Szene. Da ist noch weniger Struktur drin, als es irgendwie in der FIFA-Szene Stand jetzt der Fall ist. Und dementsprechend müssen wir halt irgendwie die Daumen drücken, dass die Vereine da ein bisschen was regeln und dass wir am Ende ein richtig cooles Produkt hinkriegen, was man sich ganz gerne anschaut. Aber vielleicht sehen wir auch nochmal einen deutschen Charakter, denn so wie ich es gehört habe, könnte es vielleicht nochmal so irgendwie einen Qualifikanten geben oder sowas bei Bayern, der sich reinspielt.
Ich glaube viel eher, dass es zur nächsten Saison ein FIFA-Team noch mitgeben wird. Beziehungsweise sobald, naja, vielleicht nicht zur nächsten Saison, ich bin jetzt gar nicht sicher, wie lange die Partnerschaft zwischen Bayern und Konami läuft, aber ich kann mir vorstellen, sobald diese Partnerschaft ausläuft, wird es ein FIFA-Bayern-Team geben. Weil du kannst dich da ja nicht vor verstecken. Also wenn du diesen Schritt schon machst, dann musst du ja auch nach der Reichweite entsprechend auswählen. Und die Reichweite ist letztendlich bei FIFA nochmal mehr da. Ich glaube, dass wenn Bayern das durchzieht, die sind einfach der krasseste Verein in Deutschland und auch global einer der krassesten Vereine. Wenn die das richtig durchziehen würden mit E-Sport, dann könnten die da auch wirklich nochmal Geld mitmachen. Aber ich glaube, dass das nicht langfristig mit PES der Fall sein wird. Und deswegen tippe ich drauf, also es wird früher oder später, nächste Saison oder sobald diese Patenschaft jedenfalls ausläuft, gibt es ein FIFA-Team.
Also Mero, ab nach München ziehen und wir beide spielen uns vielleicht noch rechtzeitig in den PES-Kader dabei, wer weiß.
Man munkelt, ja, vielleicht.
Wir bräuchten nur noch einen dritten Spieler, der mitmachen will.
Der Demo nehmen wir nicht, der hat immer nie Zeit. Weißt
genau,
du?
Das ist so schwierig.
Nur weil du heute dabei bist, muss ich mal nicht Dienstagmorgen um 8 aufnehmen, ja, das ist schon mal ganz schön.
Mo macht lieber Smalltalk in der Bahn, weißt du, damit er irgendwelche Themen für den
das Podcast hat, anstatt einfach zu grinden. Trifft sich da immer mit Gott und der Welt und fährt nach München und kommentiert Dinge und all so Sachen macht er, ja. Und richtig, dann hast du mal, aber wir müssen Dienstagmorgen um 8 aufnehmen, ja.
Nun denn, ich fand gerade auch dieses, wir brauchen noch einen dritten Spieler, ist auch eigentlich schon wieder eine ganz gute Überleitung zu einem weiteren Thema, das immer wieder ansteht. Ja, das, also es brennt, sag ich mal. Ich bin richtig heiß bei den Überleitungen gerade. Denn es gibt jede Woche Predictions. Und das ist nicht nur eine Team of the Week Prediction, die durchaus ihre Daseinsberechtigung hat, warum, sage ich gleich, sondern zu jeder Promo, die irgendwo gemunkelt wird, also da gibt es ja ganz vieles, oh, es ist was Neues im Pack-Code aufgetaucht und da dies und das, was totaler Quatsch ist. Also es hat sich jetzt ganz viel diese Saison zumindest als falsch rausgestellt. Jedenfalls gibt es immer so Predictions, Team of the Group Stage oder Footmas ist so ein ganz beliebtes Event. Und da sind dann Spieler drin, die super gut aussehen. Um jetzt Mero zu zitieren, mit sexy Werten. Das Problem ist, das ist eigentlich immer so eine Wunschliste und kein dieser Spieler wird wirklich kommen. In den meisten Fällen zumindest. Und das macht das eigentlich auch schon immer so ein bisschen, also das ist eigentlich total dämlich, weil da hypt man so richtig und denkt so, ja, voll krass, gute Karte kommt da. Und die kommt halt nicht, weil warum sollte die auch kommen? So, und jetzt dürft ihr mal kurz euren Senf dazu geben.
Ja, also ich muss mich tatsächlich ein bisschen ausklicken, weil ich muss ehrlich gestehen, ich bin in aktuellen Foot-Welten, Predictions und so weiter nicht so ganz drin. Dementsprechend baue ich da vollkommen auf die Expertise von Mero, der dir einen entsprechenden Counterpart bieten kann, oder? Was meinst du, Mero? Bist du heiß?
Ja, also ich habe das zu Mo vorhin tatsächlich ganz genau so geschrieben. Es sind meistens einfach Wunschkonzerte und am Ende halt eben auch einfach, wie sagt man so schön, Clickbaits für die Twitter-Profile der Leute, die dann eben diese Predictions machen. Also wir sehen auch regelmäßig Team of the Week Predictions und Team of the Group Stage Predictions halt eben nur mit diesen krassen Spielern, Neymar, Mbappé, Messi hast du nicht gesehen. Ich sage, okay, bei der Team of the Group Stage haben sie jetzt vielleicht mal ein Schwarze getroffen, da hat jetzt aber auch keiner mit gerechnet, dass EA da komplett einen rausballert mit Messi, Mbappé und wer nicht alles dabei ist. Ja, das muss man mal festhalten, ist ein geiles Team geworden. Lautaro Martinez, De Bruyne, Son, Lewandowski, Salah, da sind ja eigentlich alle dabei, die Rang und Namen haben. In der Defensive hast du halt aber dann am Häkchen, ne, mit Häkchen so gesagt, nur Ramos und Koulibaly, kein Van Dijk. Du hast ein Tagliafico-Objective, was ganz leicht zu machen war. Und Ter Stegen im Tor. Aber ansonsten sind da halt so Karten bei, die teilweise eigentlich nirgendwo zu sehen waren. Und das nervt mich so ein bisschen, ist halt dieses sich gegenseitig scharf machen und dann kriegt am Ende EA den Hate ab, weil die Leute sich auf diese Predictions gefreut haben, die halt einfach teilweise völlig fernab von jeglicher Realität sind.
Du brauchst ein eigenes Format, wo du einfach die Predictions zerstörst und vielleicht einfach predictest, welche Predictions kommen könnten. So, das wäre doch vielleicht eine Option für dich.
Ich finde das komplett legitim, um das gerade von vorne noch aufzugreifen, wenn du eine Team of the Week Prediction hast, weil das basiert ja tatsächlich immer auf den Leistungen. Also wenn du jetzt bei Footwiz oder Footbin oder so die Predictions anschaust, dann basieren die ja immer auf den Statistiken vom Wochenende. Also ne, Podolski schießt einen Hattrick, okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass der einen in Form bekommen wird. Da finde ich es okay, weil es wirklich das im Normalfall darauf basiert. Und es gibt vereinzelt so, wenn jetzt irgendwie ein Mbappé 2 Tore schießt, dann gibt es einzelne Posts, die dann sagen so, ja, hier, der wird wahrscheinlich kommen. Aber das ist dann so, das ist dann wirklich dieses Wunschdenken. Aber bei diesen kompletten Teams finde ich das okay. Dann gibt es aber so Promos, die, also wie zum Beispiel die Future Stars. Und das ist so ein klassisches Beispiel für, das sind dann richtig krasse Karten, haben wir vergangenes Jahr gesehen, die aber so aus, also woher will man wissen, wer da ausgewählt wird? Es gibt ganz, ganz viele richtig gute Spieler. Und das ist dann so ein Wunsch, ja, krass, und die Karte vorher ist eine Silberkarte und jetzt als Future Star kann man sie mega geil spielen und das ist die perfekte ZDM-Karte oder so. Ey, aber das ist, ja, also du hast es super beschrieben, Mero, das scharf machen, aber am Ende EA haten, dass die Karte nicht kommt.
Das haben wir jetzt auch schon, wenn ich schon mal eingreifen darf, ich auf Twitter habe ich jetzt schon mehrfach oder über die Discords fliegen sehen, Footmiss Predictions. Die Leute wünschen sich die ganze Zeit gute Karten von Sissoko und Ndombele, weil das einfach halt die geilen Spieler fürs ZM, ZDM sind in der Premier League, die man vergleichsweise günstig bekommen kann. Und man sieht jetzt einfach schon an vielen Stellen Predictions mit 85er Sissoko. Und jetzt ist so eine Prediction auf dem The Guide Discord gelandet. Und die Leute sind komplett riot gegangen, weil die dachten, das ist echt, ja. Und dann hat irgendjemand geschrieben, Leute, beruhigt euch mal, das ist eine Prediction. Und der erste Satz war, fuck you, EA. Und ich dachte mir so, ja, okay, die können da jetzt auch total was für. Ne? Also das war wirklich die erste Reaktion darauf. Und das ist genau das Prinzip, was wir ganz oft haben. Ja, sei es jetzt, dass ein Content-Creator irgendeine Kacke macht und am Ende ist halt EA irgendwie schuld. In ganz vielen Fällen. Ich weiß nicht, viele Leute müssen da so ein bisschen ausdifferenzieren. Ich habe das halt leider gestern erst recht in so einem Talk mitbekommen. Also wir hatten ja erst den Talk mit Mo, Hubi, Tim Kalation. Die haben einen Talk gehabt. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, könnt ihr bei Hubi auf dem Kanal vorbeikonken. Der hat das als Highlight hochgeladen. Im Anschluss daran war bei Tim Kalation noch Finn von Pipe Crew zu Gast. Ja, jetzt ist hier ein Name-Dropping am Start. Finn von Pipe Crew am Start. Und der Keller war zufällig im Chat, der sich dann auch eingeklinkt hat in diesen Talk. Und es gab einige Nachrichten, die sich auf einer persönlichen Ebene gegen der Keller gerichtet haben, weil es um dieses Pack-Glücksspiel ging, die einfach absolut nicht an der Keller gehen sollten oder müssten, sondern eben an EA, dass da das Problem liegt. Und also da sind Sachen im Chat gefallen, ich war wirklich entgeistert und das zieht sich halt langsam so durch. Also gerade diese Core-Community klappt langsam ein bisschen zusammen mental, glaube ich.
Das ist eine interessante Beobachtung bei dem Talk gestern, das war übrigens wirklich sehr lohnenswert. Also gerade gegen Ende, fand ich, kamen da wirklich coole Themen. Tim hat da sehr coolen Input auch noch gegeben und ja, viele Einblicke, auch was Volta angeht. Und das ist ja so ein bisschen unser Running Gag, Miro. Wir müssen immer noch eine Volta-Folge machen. Vielleicht schaffen wir das so um die Weihnachtszeit.
Steht tatsächlich für Weihnachten auf meinem Plan.
Echt?
Also ich will Weihnachten, über Weihnachten will ich Volta spielen bis Neujahr.
Okay, ja, dann steht, sagen wir mal, fest, wir machen Ende dieses Jahres mal noch eine Volta-Folge. Gucken wir mal, was bei rumkommt.
Ei.
So, also jedenfalls, schaut euch diesen Talk an, das war sehr sinnvoll, war so ein bisschen wie, ist so ein bisschen wie ein Ersatz-Podcast. Und ja, oh, jetzt habe ich meinen Punkt komplett vergessen. Egal. So.
Die schwankende Stimmung, also die schwankende Stimmung in der Core-Community.
Genau, das ist. Generell haben wir diesen, ich glaube, das hatte ich gestern auch dann in diesem Gespräch erzählt, dieser Punkt, dieser Frustpunkt, den man in FIFA hat, der immer irgendwann eintritt, so dieses, okay, man hat das Spiel jetzt quasi ausgespielt und es gibt jetzt auch nicht mehr wirklich was Neues, das ist so diese Lücke im Normalfall zwischen Team of the Season und irgendwie, weiß ich nicht, eineinhalb Monaten
FIFA
davor.
Release.
So. Nee, also irgendwo so in einem Monat vor Team of the Season ist eigentlich komplett die Luft raus, so in der Community. Aber dieser Punkt verschiebt sich so krass nach vorne mittlerweile, dass wir den jetzt noch innerhalb von 3 Monaten nach Release hatten. Und das macht wirklich Angst eigentlich, weil wo geht das hin? Es sind so viele Leute aus der Core-Community richtig mad. Das Problem ist, es ist halt nur die Core-Community. Es sind nicht diese ganzen Spieler, die das Spiel sowieso kaufen und die, das hat Tim auch gestern mehrfach erwähnt und er hat absolut recht damit eigentlich. Das sind die Spieler, die sagen, ach cool, eine neue SBC, ach guck mal, da ist ja schon wieder eine SBC, so, während wir uns natürlich Gedanken machen, ah, um 19 Uhr kommt vielleicht eine neue SBC und ah, dies, das und ich trade dann vielleicht auch noch. Das macht ja 95% oder so, machen das ja nicht mal oder kennen das gar nicht so, dass das so diesen Abläufen folgt. Die spielen das halt einfach, weil es ihnen Spaß macht. Und
oder Hauke, weißt du, wann alle Sachen released werden?
Also ich, natürlich habe ich die groben Daten im Kopf, weil ich natürlich auch unseren Contentplan da irgendwie dran ausrichten muss, klar. Aber ich glaube, da bin ich schon so bei eurer Annahme. Klar, das ist, der Core ist in FIFA, was sowas angeht, einfach auch nicht so groß. Du hast die Casual, du hast die Mainstream-Leute, die halt eben auch durch eine Bildergalerie mit den Top-Werten klicken, so, ohne zu gucken, was es denn en Detail bedeutet. Die interessiert vielleicht gar nicht mehr als die Gesamtwertung. Da, ne, ganz simpel mal runtergebrochen. Dementsprechend hast du es ja gesagt, so mit, die sind nicht so hinterher, wenn jetzt irgendwie die dritte SBC kommt, wo du dich fragst, so, das hatten wir schon so, weißt du? Oder das sind halt Fragen, die sich ganz viele FIFA-Spiele einfach nicht stellen. Und das sind am Ende die, die den Löwenanteil des Produkts irgendwie mitfinanzieren.
Ziemlich gut gesagt, ja.
Ja, da haben wir nämlich die Perspektive eigentlich mal so von außen, von jemandem, der so eigentlich in Reichweite dieser Core-Community ist, aber dann am Ende doch nicht richtig drin. So, ne? Das ist eigentlich gerade so eine perfekte Perspektive.
Sind das so kleine Flammen, die du in meine Richtung schießt? Oder wie darf ich das einordnen, Mero?
Nee, das war mehr so ein bisschen, du hast jetzt einen Cookie gekriegt, ja, weil das genau das war, was ich hören wollte tatsächlich.
Okay, also wie gesagt, schieß gerne los. Ich bin der Typ, der nicht bei euch in der Bubble ist. Vielleicht hilft das.
Ja, nee, aber das ist auch gerne das, was ich manchmal mache. Das ist auch so ein dieser Perspektivenwechsel, den ich mit Mo auch manchmal habe. Mo ist schon viel länger dabei, ja. Nochmal Hinweis, reingeschwitzt, Folge mit Mo, da wisst ihr, wie lange der schon da drin steckt in dem Sumpf, sagen wir es mal so. Ne? Und ich bin jetzt erst in den letzten 3-4 Jahren da ja so reingerutscht und steige jetzt erst überhaupt richtig ein. Ich bringe noch diese Perspektive von außen auch mit, tatsächlich in vielen Punkten.
Ja, aber das ist ja auch das Schöne, dass wir so ein bisschen die unterschiedlichen Perspektiven haben. Das ergänzt sich ja dann aber auch ganz gut. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz, weil wir das auch noch auf der Liste haben und weil das auch so ein bisschen gerade dazu passt, nochmal ein bisschen mehr aufs Team of the Group Stage eingehen, beziehungsweise auch auf die Upgrades von Spielern. Also diese, wann ist ein Upgrade eines Spielers sinnvoll überhaupt? Also wenn jetzt ein Spieler wie Van Dijk einen Inform bekommt, dann hat dieser Inform insgesamt irgendwie, weiß ich nicht, so 27 Ingame-Stats mehr, also eine Nichtigkeit eigentlich. Also es ist ja wirklich quasi nichts. So. Und das ist ja eigentlich auch schon wieder so, aber der kostet natürlich auf dem Markt viel mehr. Tim hat das auch wieder sehr gut eingeordnet und hat gemeint, ja klar, aber das juckt halt diesen, ich nenne ihn jetzt mal einfach Timmy, weil das so ein bisschen das Meme ist auch für jeden, der sich so, also für jeden Casual-FIFA-Spieler eigentlich. Timmy juckt das nicht. Timmy sieht, aha, coole Karte, die sieht cool aus, hat ein cooles Bildchen, kaufe ich. So, während wir uns dann halt denken, hä, warum, der ist ja gar nicht wirklich besser. Das wirst du wahrscheinlich ähnlich wahrnehmen, oder Hauke?
Ja, ich bin bei dir. Also am Ende ist das ja auch das Futter, was du der Community immer wieder hinwirfst. Ne? Du musst das Spiel irgendwie attraktiv halten. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die ihr über die letzten Folgen des Häufigeren geführt habt. Ist es eigentlich attraktiv, was da passiert? So bei den ganzen Events, die irgendwie stattfinden und so weiter. Und ich sag dir, mit einem Schritt zurück, wenn du nicht en Detail auf dem Transfermarkt am Snipen bist und so weiter und so weiter, so dann ja, natürlich ist es irgendwie unterhalten, wenn irgendwie jede Woche ein neues Team of the Week kommt, wenn irgendwie die verschiedenen Events kommen und du freust dich eben halt auch auf ein Footmas-Event. Keine Ahnung, weil halt einfach du gar nicht mal so krass viel in dieses Foot-Universum drumherum investierst. So, und dementsprechend stellt dir das schon zufrieden. Aber auch da es ist ganz häufig so, dass ich sehe ja so diese Mainstream-Community auch durch meinen alten Job so, was die ja noch mehr Mainstream waren als das, was ich jetzt gerade betreue an Community, dass auch da schon Kritik da war, so okay, also einfach eine neue Farbe auf der Karte und ansonsten ist es das Gleiche wie immer. Auch da natürlich gibt es das, aber die Kritik ist jetzt nicht so riesig und nicht so gebündelt und nicht so geballt, dass es da wahrscheinlich einen großen Wechsel geben wird. Und das, was EA Sports aktuell macht, ist in einer gewissen Weise auch schon für die Spielerschaft unterhaltend. Wahrscheinlich müsste man mit einem Couch-Gamer, der viel spielt, aber nicht en Detail ständig auf Footwiz rumsurft, auch nochmal schnacken, um da nochmal einen Anblick zu kriegen, der vielleicht nochmal detaillierter ist.
Ja, das ist es nämlich. Am Ende ist es die breite Masse, die sich eben absetzt von uns, die wir hier eben unsere Zeit aufwenden jetzt, um so einen Podcast auszunehmen, was eben auch schon Core ohne Ende ist. Das stimmt. Ist halt so.
Stimmt, eigentlich ist das schon das pure Nerdtum, was hier gerade am Mikro passiert.
Definitiv. Und das ist halt dieses Problem, was wir ganz oft haben. Und ich habe super viele Kumpels auch in dem Bereich, teilweise von denen, die spielen nie Ultimate Team. Ein Kumpel von mir spielt in Häkchen jedes Jahr Ultimate Team. Er macht einfach nur die Gratis-Packs auf, tradet ein bisschen, baut jedes Jahr ein Bundesliga-Team und das war's. Aber er absolviert eigentlich nie ein Spiel im Ultimate-Team-Modus, weil ihm das zu anstrengend ist mit dem Chemistry-Styles und den Verträgen.
Fühle ich sehr hart. Also ich liebe auch den VBL-Modus, 85er-Modus, so einfach, weil du kannst die Konsole machen, du kannst einfach spielen. So. Und das mehr will ich doch eigentlich gar nicht. Ich will nicht en Detail noch in ein weiteres Spiel reinfuchsen und das auch jedes Jahr aufs Neue, um wieder bei Null anzufangen, Jahr für Jahr. Das habe ich bei keinem anderen E-Sports-Titel, den ich irgendwie mal gespielt habe oder spiele. Dementsprechend ist das immer viel, was du aufwenden musst und am Ende willst du bloß spielen. Und das ist auch eine Hürde, soweit zu investieren, weil du willst halt irgendwie auch da ja nicht irgendwie Mittelmaß rumgurken, sondern schon irgendwie jeden Tipp umsetzen, den du kriegst und so weiter und so weiter.
Und dann mal Shoutout an meinen Pro-Club-Kollegen Kete, ja, der hat letztes Jahr 4000 Partien Pro-Club gemacht. 4000 Partien. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. So jemand spielt dann auch nicht viel Foot.
Mit Zeit, ne?
Ja, aber so ganz plump ist es. Das sind einfach so die Einblicke. Und ich habe auch über Arbeitskollegen immer mal wieder Kontakt gehabt, so die ein bisschen spielen hier und da. Und es ist schon, wenn ich die mich was fragen und ich gebe denen eine Antwort, dann sind die ganz oft damit auch einfach überfordert gewesen, weil die gar nicht so tief drin sind.
Ja, also
das ist halt schon faszinierend, ne? Aber ich würde gerne, und jetzt gehen wir mal auf einen Wunsch ein, den wir schon länger haben, nicht mal eine lange Folge. Ich lasse den Mo jetzt nicht hier davonlaufen. Der hat schon überlegt, ob wir jetzt aufhören.
Ich bin ready. Ich bin bereit, hier über die volle Distanz
genau, zu gehen. Genau. Wir wollen über die volle Distanz gehen. Und über die volle Distanz geht nämlich auch dieser Global Series Kalender.
Boah, das ist doch meine Überleitung. Mit euren Überleitungen. Heftig, Alter. Aber die waren irgendwie, keine Ahnung, bei der Bahn. Also mit den, das ist eine Oberleitung, ne?
Nee, fuck. Dann wäre es ein bisschen verspätet am Ende. Aber ja, der FIFA E-World Cup oder die E-Club World Cup sind ja auch so die ganz großen Dinge, um die es sich dreht. Aktuell spielen die Teams im Club World Cup. Wie weit, contenttechnisch, jetzt frage ich einfach mal, hast du dich denn mit diesem Club World Cup tatsächlich auch auseinandergesetzt und wie weit steigst du da vielleicht sogar durch? Denn
das ist ja eigentlich gar nicht so einfach. Ich habe auf dich gebaut, dass du mir alles auch in Detail erklären kannst, was ja passiert. Nein, also FECWC, wie das Ganze abgekürzt heißt, ist ein Riesenmysterium. Also, ich blicke nicht durch. Ich habe gesehen, dass, glaube ich, Stark Esports mit dem amtierenden Weltmeister in Tier 3 eingestuft wurde. Bin ich da richtig informiert?
Ja, genau. Die sind irgendwie in einer der drei Säulen, die es gibt, in dem letzten Ligasystem eingeordnet worden.
Sprich, die sind in einem neu erfundenen Ligasystem in der untersten Liga eingestuft worden und müssen sich dann hochspielen, damit sie es zum FECWC schaffen letztendlich. Bin ich da immer noch richtig? Du musst reingrätschen, Mero. Ich brauche dich gerade. Du musst mich gerade komplett tragen.
Ja, aber so ist das aufgebaut, ja.
Okay, sprich, da hat sich jemand hingesetzt und gesagt, okay, Moment, wir haben hier ein Team mit dem Weltmeister. Packen wir mal, der muss mal kämpfen, der muss mal beißen, der muss mal richtig da ruhig die harte Schule muss der mal machen. So was, ne? Und dann sind da aber auch Vereine, die dann in einer Liga drüber sind, wo ich mir sage,
wer ist das?
Who the fuck? So, was? Wie? So, und dazu kommt, also ich inzwischen glaube ich verstanden habe, es gibt jetzt unterhalb der Woche, sprich wochentags, Spieltage, wo der FECWC ausgetragen wird, damit es am Wochenende nicht mit den Qualifiern kollidiert. So, das habe ich gesehen. Das heißt, es gibt auch regelmäßige Spieltage. Aber da hört es bei mir auf. Und ansonsten sehe ich ab und zu Instagram-Posts von den Teams, die mir sagen, sie haben gerade so und so viele Spiele gewonnen und stehen gerade da und da. Auch klar,
genau,
Gladbach ist, glaube ich, ganz gut unterwegs.
Ja, wenn du den aktuellen Terminplan von so einem FIFA-Profi-Spieler mal haben willst, aktuell ist montags in der deutschen Szene VBL, ja, der Spieltag. Dann Dienstag, Mittwoch ist der Club World Cup, Donnerstag ist dann vergleichsweise frei, Freitag, Samstag, Sonntag ist dann halt Weekend League.
Nein, Donnerstag ist VBL-Studio-Show auf ProSieben Max 22.15.
Deswegen sagte ich ja vergleichsweise frei, weil das gehört für mich zum VBL-Spieltag, ja. Okay. Ne, um das Gesamt einzuordnen. Aber ja, theoretisch kann es halt sein, dass die dann einen Spieltag eben am Montag haben, Dienstag, Mittwoch Club World Cup und am Donnerstag eben bei euch in der Show sind. Das wäre dann zum Beispiel Hertha, glaube ich, diese Woche Montag ein Spiel. Heute und gestern die Club World Cup Spiele, morgen in die Show und Freitag gibt es für die Jungs dann wieder Weekend League. Das ist doch auch schon mal insane. So, jetzt kommt das nächste geile Ding. Nächste Woche vor Weihnachten sind die Club World Cup Tage verschoben worden, nämlich von Dienstag und Mittwoch auf Mittwoch und Donnerstag. Da könnt ihr nämlich froh sein, dass ihr jetzt tatsächlich keinen Showtag mehr habt, weil das hätte bestimmt zu richtig Problemen bei einigen geführt, da bin ich mir sicher. Und das haben die auch nicht irgendwie groß im Vorlauf kommuniziert, sondern das ist wohl erst diese Woche gesagt worden. Und insgesamt ist es wieder sehr, sehr dubios, auch was die Admins und sowas angeht und auch die Erreichbarkeit der Club World Cup Seite. Gibt es sowas überhaupt? Da geht es nämlich schon los. Es gibt das, glaube ich, in dem Sinne nämlich nicht. Man kann das Ganze nicht verfolgen. Irgendwie geht das Ganze dann wieder über Battlefy, über die Admins, die wir kennen, die in vielen Bereichen dann halt auch wieder absolut fragwürdig sind. Und das größte Problem, Mo, ist nämlich, dass da immer Leute mitspielen, die eigentlich noch gar nicht verified sind, ne?
Ja, also es gibt in diesem ganzen Modus ganz, ganz viele Baustellen. Das eine ist die Platzierung der Teams, weil ja auch Werder Bremen zum Beispiel in der untersten Kategorie eingesortiert wurde, die mit zwei Spielern bei der Weltmeisterschaft, dem amtierenden deutschen Meister, also mit Werder Bremen und also
und dem
also,
Club
und dem Club World
Championship Meister, also
das ist
der deutschen Meisterschaft
halt. Das ist alles ganz, ganz dubios. Dann sind da Teams dabei, die nicht verifiziert sind, wo ich aber sagen muss, ich fände es okay, wenn da Teams dabei sind, die nicht verifiziert sind. aber es muss dann auch so laufen, dass die erstmal unter sich quasi das ausspielen. Also, dass diese nicht verifizierten Teams zum Beispiel halt ganz unten spielen. So. Das Problem auch an diesem gesamten Modus, der jetzt gespielt wird, es werden ja 4 Wochen gespielt, so, und da gibt es einen Auf- und Abstieg. Das Blöde ist jetzt, also es hat sich jetzt nach 2 Wochen eigentlich schon so sortiert, dass im obersten Tier eigentlich die besten Mannschaften sind. Das Problem ist, 3 davon müssen jetzt nochmal absteigen. Das heißt, es gehen nochmal 3 Mannschaften runter von den besten, um dann mit 3, ich sag's jetzt mal, also das ist jetzt nicht böse zu verstehen, aber um jetzt mit 3 zweitklassigen Mannschaften ersetzt zu werden. Und das ist ja totaler Quatsch, oder? Also, das funktioniert dann für mich nicht.
Also ich finde, man kann schon feuern gegen die Zweitklassigen. So, das ist, glaube ich, der Sinn des FECWCs, dass einfach insgesamt so eine kleine Spaltung in der FIFA-Szene passiert. So, das höre ich da zumindest raus. Aber ja, also am Ende ist der große Gedanke wahrscheinlich schon so, wir wollen mal ein neues Turniersystem ausprobieren und so die Besten der Besten rausfiltern und so weiter. Und safe wird es in der nächsten Saison wieder Anpassungen geben. Bezüglich der Verified Teams, du sprichst dann davon, dass da Spieler mit dabei sind, die halt eben nicht diesen 27 Siege im ersten Monat in der Weekend League gemacht haben, oder was meinst du?
Ja, genau, die haben diesen Verified-Status halt nicht bekommen. Und sollten sie das Ding am Ende gewinnen oder irgendeine Runde erreichen, in denen sie Punkte bekommen, sind die anscheinend weg. Ja, also die kriegt dann einfach niemand. Das ist doch auch nicht sinnvoll, oder?
Ja, das ist totaler Müll. Natürlich ist das Quark. So. Aber ey, vielleicht hast du ein schönes Wochenende, wo du halt irgendwie 8 Stunden am Samstag warten musst, bis du spielen kannst, um am Ende keine Punkte zu kriegen für gar nichts. Ja, also ich glaube, das wird da wahrscheinlich noch mal diverse Anpassungen geben. Aber es ist schon mal eine Weiterentwicklung zum letzten Jahr. Zumindest gerade was die Teamzusammenstellung angeht und so weiter. Weil letztes Jahr war das ja auch Harakiri. Und am Ende hat ja Nicolas und Tex gewonnen. Und es ist einfach ein zusammengekauftes Superteam gewesen, so weil das Team von Tex einfach nicht angemeldet hat. So, ja, der FECWC ist in meinen Augen eine super coole Idee. Also ich finde es super sinnvoll, Teams oder diesen Team-Spirit da reinzufeuern und dass quasi auch E-Sports-Marken da nicht mitmachen können und halt eben nicht nur Fußballvereine und bla. Das finde ich ganz cool, aber im jetzigen Status, auch jetzt von der Quali, bei dem Feedback, was ich mitkriege und was ich auch von den Spielern mitkriege, was ich halt irgendwie lese und auch mal irgendwie 1, 2 Chat-Nachrichten mitkriege, ist das auch alles nicht perfekt.
Und ich glaube, das habe ich auch schon öfter gesagt, es darf für so ein Turnier einfach keine Punkte geben. Dann ist das mit den Verified-Spielern egal. Und das ist ein cooles Turnier. Ich mag das Format. Ich finde das cool, dass da auch kleinere Organisationen vielleicht eine Chance bekommen, mal mitzuspielen und auch mal eine Bühne zu bekommen. Das finde ich auch sehr wichtig, sonst sieht man nämlich immer nur dieselben Gesichter. Aber es darf für das keine Punkte geben. Das löst ganz, ganz viele Probleme. Meiner Meinung nach.
Ja, so Bochum ist, glaube ich, so ein Fall, die eigentlich in den letzten Jahren immer ganz gut unterwegs waren und dieses Jahr, glaube ich, auf das 3. Mal in Folge drauf hoffen, irgendwie in die Endrunde zu kommen. Habt ihr das richtig im Kopf?
Ja, die sind doch schon dabei gewesen,
oder? Ja, die waren auf jeden Fall dabei mit Megabit und Danny Fink damals.
Genau, auch. Richtig. Also, die waren zweimal in Folge, meine ich.
Aber Xander und Basinio waren auch am Start.
Genau, also genau, die waren zweimal in Folge und das wäre jetzt das 3. Mal, wo sie sich quasi durchboxen könnten. Und das ist halt auch eine coole Geschichte eigentlich, weil, ne? Weil dann hast du halt als Bochum mal die Chance und kannst dich dann mit den großen Namen mal messen. Ne?
Man muss aber eben auch sagen, wenn man dann am Ende keine Punkte gibt, ist die Frage, wie relevant das Turnier am Ende dann wird, weil vielleicht eben die großen Teams und Organisationen sagen, ja gut, der Terminkalender ist sowieso schon scheiße voll, ja, wenn man so sieht, was es eben zu tun gibt für die Spieler, dann fällt das jetzt halt eben drunter, weil das Preisgeld am Ende halt auch eben nicht verlockend ist. Ich glaube, es waren 25.000 letztes Jahr für den Sieger am Ende. Und das ist ein Team. Die teilen das durch 2, davon gehen Steuern ab, davon, ja. Das ist doch am Ende dann für die Organisation, für die Spieler, den Aufwand nicht wert, dann vielleicht nach Paris zu fahren und da diesen Club World Cup zu spielen. Wenn du eben nicht auch Punkte dafür bekommen kannst. Also ich denke, das ist eine ganz schwierige Sache. Und man sollte dann überlegen, ob man dann eben tatsächlich nicht diesen Vorentscheid spielt mit den Non-Verified Teams. Das muss man dann eben so ansprechen. Und wenn es die Teams schaffen, die sich da in diesem Playoff sozusagen durchspielen, in den Säulen des FECWC nach oben zu spielen, dann sollten sie meiner Meinung nach auch den Verified-Status bekommen, wenn sie sich durch so eine Hammersäule durchgespielt haben am Ende. Das ist zum Beispiel eine andere Anregung, die ich hätte.
Vielleicht ist das ja der Fall, vielleicht wird das nochmal justiert. Ich will nochmal anmerken, dass es auch im letzten Jahr keine Trophäe gab für den Sieger des FECWCs, sondern einfach nur einen überdimensionalen Check, was ich auch einfach lächerlich finde, weil ein Pokal muss sein. Das ist nur so eine kleine Sache.
Aber bevor jetzt wieder EA gehatet wird, das ist von der FIFA. Ja, das müsst ihr mal kurz, also der Ausrichter vom E-Club World Cup ist die FIFA. EA ist da quasi in dem Fall Häkchen Partner, ne?
Genau, richtig, das, wie beim E-Nations
Cup. Sowas muss man halt auch sortieren.
Und wie beim FEWC, also beim FIFA E-World Cup. Auch da ist die FIFA richtig federführend, was die Events angeht.
Ich bring, weil ich, ja, ja, komm, also ich würde den Pfad einschlagen in Richtung letztes Thema.
Gut, leider
habe ich.
Oder was? Was ist los?
Ja, oh ja,
ich sag doch, er hat die Zeit, Mann.
Danke, Hauke, für diesen Satz. Ich habe nämlich keinen Bock mehr. So, FIFA, also wir hatten es ja schon ganz oft. FIFA ist für mich gerade tatsächlich so ein Ding. Ich spiele es kaum noch momentan, weil ich echt, also ich habe zum einen wenig Zeit, hatten wir jetzt auch schon, aber ich habe auch nicht mehr so viel Lust auf FIFA zu spielen, weil immer wieder mir das Spiel einfach echt keinen Spaß mehr macht. Das kegelt mir Dinger rein oder Sachen funktionieren nicht. Kurt hatte jetzt zuletzt aufgerufen, auch so die krassesten Momente, wo man irgendwie so gefühlt machtlos ist im Spiel, mal, dass man ihm die mal zuschickt und so. Ich gehe mal davon aus, dass er das im Stream oder in einem Video verarbeitet hat dann oder verarbeiten wird. Und da waren teilweise Sachen dabei. Ey, also ich habe einen Clip gesehen, der durchaus nochmal die Frage nach diesem sagenumwogenen Scripting bzw. Momentum aufwirft. Dann kam ja auch mal der Begriff DDA, Dynamic Difficulty und dann, ich weiß nicht, was.
Adjustment,
ja, okay. Also DDA Scripting, das ist so ein Ding, das kommt jetzt immer wieder auf und also nach dem, was ich auch gesehen habe, es muss vorhanden sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht existiert. War das grammatikalisch korrekt? Ich glaube ja.
Ja, war es. Ja, also ich, also es gibt ja, glaube ich, jährlich diese Diskussion, weil jährlich irgendein findiger Reddit-User einmal mehr irgendwas aus irgendeiner TXT rauskopiert und das ganze Thema wieder befeuert. Und jedes Jahr wieder lese ich bei uns im Redaktionschat einmal diese Nachricht, hey, Scripting jetzt wieder confirmed oder was? Und das Thema wird wahrscheinlich Ewigkeiten und auf Dauer und immer präsent sein im FIFA-Universum. Ich habe keine Ahnung, da eine gescheite Meinung abzugeben, weil es einfach, es gibt nur diesen subjektiven Eindruck. So, weißt du, es gibt nur dieses, ich gucke mir einen Clip an und denke mir so, das ist die einzige logische Erklärung dafür. Und der Begriff Momentum ist ja etwas, was ja auch einfach über die letzten Jahre komplett definiert hat, wie das Spiel angegangen wurde. Es gab ja Leute, die haben einfach gesagt, so, ja, ich kann nichts mehr machen, jetzt kommt das Momentum und macht mich komplett kaputt. So, das ist natürlich nicht cool, aber ich glaube, das ist halt auch viel Mindset. Und ich verstehe, wenn du jetzt hier im Podcast vor eurer Riesenreichweite sagst, es muss Momentum da sein. Ich verstehe das so, weil halt die Clips häufig den Anschein machen. Am Ende ist aber da auch dieses Statement von EA, die sagen, wir haben das nicht.
Ja, schon. Also ich glaube, ich muss auch nochmal differenzieren. Also Momentum, ich will es eigentlich nicht als Momentum bezeichnen, weil Momentum für mich, das hast du gerade eigentlich auch ganz gut definiert, dieses, okay, ich bin jetzt in der 80. Minute und irgendwie für 2-1 und wenn ich jetzt dann irgendwie noch 3-2 verliere in den letzten 10 Minuten, dann war das ja das Spiel. Das ist Momentum. Also ich glaube, dass das Momentum tatsächlich auch einfach so die eigene Psyche ist und dieses, ich rede mir ein, dass das Spiel mich jetzt verlieren lassen will. Also das ist, finde ich, Momentum ist da der falsche Begriff. Aber dieses DDA, Dynamic Difficulty Adjustment, was es ja irgendwo gibt, also im EA-Kosmos gibt es das irgendwo. Ob das jetzt in FIFA ist oder nicht, es gibt das irgendwo. Und ich glaube, dass das eher der Punkt ist, auf den man sich konzentrieren sollte, um das auch letztendlich, ich würde echt gerne den Beweis irgendwie haben. Entweder, dass es drin ist oder nicht, aber es muss irgendwie geklärt sein für mich, weil das schon sehr auffällig manchmal ist, dass eben Spieler tatsächlich ums Verrecken keinen Ball gewinnen können. Der eine Clip, den ich gesehen habe, sind 100% klare Tackles und nicht eins, nicht zwei, sondern irgendwie fünf. Und der gewinnt nie den Ball. Der kann wirklich absolut nichts gegen dieses Gegentor machen, was er bekommt. Und das ist der Moment, wo ich denke, so eine dynamische Schwierigkeitsgradanpassung, was ja DDA bedeutet, muss es irgendwo geben, weil da bevorteilt das Spiel ganz klar einen Spieler für mich. Das ist natürlich auch subjektiv, aber ich wollte einfach nur mal kurz diese Unterscheidung machen zwischen Momentum und DDA. Das ist für mich tatsächlich schon noch mal was Unterschiedliches und ich habe den Begriff jetzt gerade auch noch mal tatsächlich falsch verwendet, meiner Meinung nach.
Hast du noch mal den Kopf aus der Schlinge gezogen?
Tatsächlich, ganz, ganz knapp.
Ja, ja, also man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht in dieses Konstrukt reinkommt und irgendwie etwas, was jagt, was es vielleicht einfach nicht gibt und man irgendwie etwas sucht, was irgendwann mal erwähnt wurde und so weiter. Also ich glaube, dieses DDA ist halt auch so ein Begriff, der, seitdem der irgendwie genannt wurde, ist er halt auch irgendwie omnipräsent, obwohl es halt dieses Statement von EA gab, obwohl irgendwie in meiner Wahrnehmung auch die Profispieler komplett untergefahren sind von dieser Argumentation, dass es dieses Ding gibt. Vielleicht wird Mero jetzt reingrätschen und sagen, ich habe ja mal 13 Tweets rausgesucht von den und den Profis, die mir jetzt mal ganz genau das bestätigen. Es kann natürlich sein, dass ich da auch das falsch gesehen habe, Mero. Kannst du mich da becken oder ist es bei den Profispielern auch noch immer so präsent? Wenn man jetzt mal von Kurt, der ja der Redelsführer, der keine Ahnung, der Ritter der goldenen EA-Kritik, wenn man mal von dem
ansieht. Ich würde ihn dann doch eher als den Ritter der goldenen Ananas bezeichnen, aber das ist meine ganz persönliche Meinung zu ihm, weil er es mir halt prinzipiell immer übertreibt. Zu dem Thema, ich fühle mich manchmal wie die letzte Hochburg, weil ich davon einfach ganz felsenfest nicht überzeugt bin. Also wirklich, also Profispieler rudern auch zurück. Prinzipiell im situativen Rage ist es dann ganz klar. Es gibt auch Profispieler und da gibt es halt immer mal wieder so Ask the Pro-Videos, wo dann eben natürlich diese Fragen gestellt werden und einige sind davon überzeugt, dass es das gibt. Bin ich vollkommen fein mit, ganz ehrlich. Aber ich persönlich könnte mit meinem besten Gewissen am Ende nicht mehr vereinbaren, auch nur ansatzweise dieses Spiel einmal in meinem Leben noch zu starten, wenn ich fest davon überzeugt wäre, dass irgendwas in diesem Spiel wäre, das dazu führt, dass alles, was ich eingebe, mache und tue, am Ende sowieso einen Coinflip am Anfang des Spiels wert wäre.
Also bist du der letzte FIFA-Fundamentalist, oder was?
Ich weiß es nicht, aber ich kann mir bei bestem Willen einfach nicht vorstellen, dass sowas drin ist, weil das in keiner Weise Sinn macht. Kein Erklärungsansatz, den ich bis jetzt bekommen habe, ist auch nur ansatzweise sinnvoll. Man kann auch gerne auf mein Twitter-Profil nachgucken. Ich habe auch Szenen, wo ich manchmal mich frage, was passiert in diesem Spiel, aber ich bin der festen Überzeugung, das liegt an FIFA-Code selbst, weil dieser jährliche Release keine Zeit lässt, irgendwie großartig Dinge auszumerzen, weil eben auch immer wieder Fehler auftauchen, die eigentlich schon vor 2 Jahren gepatcht worden sein sollten oder sowas. Ich erinnere da gerne an den Anstoß-Bug. Ja, das ist so ein leidiges Thema. Oder im Anstoß-Modus, differenziert betrachten bitte, wenn man mit gleichen Teams, zum Beispiel im 85er-Modus, auf Turnieren gegeneinander spielt, dann wird der ZDM-linker Flügel, der linke Verteidiger wird ZDM und alles rutscht komisch durcheinander. Das passiert seit 2 oder 3 Jahren immer wieder. Und jedes Jahr wird es gepatcht. Und das sind für mich ganz einfache Dinge, dass EA prinzipiell FIFA from the scratch neu auflegen müsste, weil eben dieser Asbach-Uralt-Code teilweise Dinge bei Patches verändert, die kein Mensch nachvollziehen kann. Wahrscheinlich nicht mal der Typ, der das Ding im Original entwickelt hätte, könnte diese Fehler wieder ausmerzen. Dann wird als Beispiel genannt, okay, Fortnite, die haben ein Problem, die patchen, das ist weg. Ja, Fortnite ist ein neues Spiel, der Code ist wahrscheinlich so einfach zu durchsteigen aktuell, weil es auch noch nicht so alt ist, dass du da was drehst an der Stellschraube, du siehst alle anderen Stellschrauben, die mitgehen, während du bei FIFA was drehst und erst 2 Wochen später bemerkst, dass hinten die Schraube aus der Wand gefallen ist.
Seien Sie auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, Mirova deckt auf. Ja, krass. Also es klingt super logisch. Ich denke mir halt, also ich glaube, ich bin so die gesunde Mitte zwischen euch beiden, zwischen euren beiden Positionen. Natürlich gibt es halt nicht diesen Beweis, diesen optimalen, diesen Lösungsansatz, aber ich glaube, ein großer Faktor ist einfach, dass du im Endeffekt 10 computergesteuerte Figuren hast. Und was der Computer macht, muss nicht zwingend immer vom Unternehmen genauso gewollt sein. Das ist einfach ein origen Algorithmus und so weiter. Ob das dann irgendwie ein bewusstes, gewolltes DDA ist oder einfach nur dieser Zufallsfaktor einfach da ist, der so oder so immer alles beeinflusst. Mich würde es mal, du spielst doch viel Pro Club, Mero. Hast du auch da den Eindruck, dass es diese Momentum-Sache so präsent oder dass in der Pro-Club-Community, sagen wir mal so, weil du selbst hast ja eine Meinung, dass die halt auch so hart auf dieses DDA-Momentum-Thema auffährt?
Absolut.
Sorry, okay.
Nee, also das kannst du kurz machen. Also durch die breite Masse hinweg ist dieses Spiel konsequent davon geprägt, dass Leute halt fest davon ausgehen, dass es geskriptet ist. Und ich habe den Leuten dann auch schon ganz oft gesagt, und ein Kumpel von mir hat es tatsächlich mal gemacht, spiel 10 Spiele, wirf 10 Mal eine Münze am Anfang, entscheide vorher, was Quitten ist und was Spielen heißt und schreib auf, wie viele du gewinnst und wie viele du verlierst. Ja. Und dann spielst du 10 Spiele nochmal mit der festen Überzeugung, du gewinnst jedes Spiel. Weil das ist für mich am Ende irgendwo dann halt eben Zufall, Scripting, whatever. So, und am Ende war es so, er ist durch Kopf oder Zahl eben 6 Mal gequittet und die 4 Spiele, die er dann angetreten ist, hat er halt gewonnen. Und dasselbe hat er dann nochmal gemacht, indem er 10 Spiele einfach gespielt hat und hat 7 gewonnen, 1 unentschieden und 2 verloren. Und das erste Argument war, und das fand ich am besten, ja, ich hätte vorher nicht den Münzwurf machen sollen, danach hat mir EA ja gegönnt.
Uiuiui.
Und jetzt fragt mich mal, wie man damit umgehen soll.
Ja, das sind dann jetzt ganz, ganz wilde Verschwörungstheorien und so, die man jetzt da durchziehen könnte.
Muss man aufpassen,
ja,
dass man
nicht das irgendwie Problem.
Geisterjagd dieses, oder so.
Dieses Geisterkonstrukt, schön, dass du gerade Geisterjagd sagst, dieses Geisterkonstrukt eigentlich, Momentum, DDA Scripting, es ist mittlerweile so undifferenziert miteinander verwoben, dass man gar nicht mehr genau fassen kann, was die Leute teilweise sagen, weil sie selbst nicht genau wissen, was dieser Begriff beinhaltet, wenn sie den gerade in den Raum schmeißen. Und es gibt durchaus Szenen, die mich zur Weißglut treiben. Und das sind vor allem die Szenen, in denen du dich machtlos fühlst, sei es jetzt durch Verbindung, was eine ganz andere große Baustelle ist, was meiner Meinung nach aber auch auf viele von diesen Bullshit-Szenen Einfluss hat. Oder eben so Situationen, wie ich zum Beispiel jetzt auf Twitter hochgeladen habe, mein Nakajima steht am langen Pfosten, der steht komplett frei und fällt einfach hin. Und schießt dann halt nicht ins Tor. Und da weiß ich dann auch nicht, was ich machen soll. Das ist aber für mich einfach Müllprogrammierung am Ende, um es ganz drastisch auszudrücken. Aber das ist dann am Ende, ich habe jetzt keine Ahnung, 500 Spiele in Ultimate Team, ein Spiel von 500 gewesen. Und vielleicht hatte ich auch noch 30 weitere. Aber das ist am Ende, in der Situation ist halt gerade diese selektive Wahrnehmung ganz schlimm. Wir merken uns ganz oft eher schlimme Dinge, gerade beim Spielen, als diese 6 geilen Tore aus dem Spiel davor mit Hackespitze 1, 2, 3, merken wir uns die Szene, wo Nakajima in der 90. Minute, wenn du so schon 5-1 führst, hinfällt. Du ignorierst, dass du schon 5 Tore hattest. Du hättest ein 6. machen können, aber das hast du nicht gemacht, weil der hinfällt. Scheiße, ey.
Hast du vielleicht die Fitnesskarte vergessen?
Bitte?
Hier war ein mieser Witz. Oh,
und ein mieser Witz. Und da kommt dann so, weißt du, da kommt dann so ein bisschen das Nerdige, was Hauke halt noch hat, dann durch, ne?
Ja, ja. Oh Mann, das war traurig. Das war so eine lange Stille und eine lange Stille im Podcast. Ich möchte auch, dass du die nicht runterschneidest, Mo, sondern ich möchte, dass ihr genauso lang in diesem Podcast drin bleibt, wie ich versuche, diese Geschichte, diese Leidensgeschichte von Mero, die er gerade eröffnet hat, mit einem kecken, kleinen Spruch wieder aufzugreifen.
Vielleicht mache ich es sogar noch einen Ticken länger.
Ja, mach sie, weißt du, pack da auch gerne noch irgendwie, keine Ahnung, die
Jeopardy-Musik rein.
Oder die Musik von Larry David oder so, keine Ahnung, ey.
Ja, aber also ich bin weiterhin einfach fest nicht davon überzeugt, dass es das gibt, weil dann könnte ich das Spiel einfach nicht mehr spielen, wenn ich weiß, dass am Ende jemand vorher entschieden hat, vielleicht wie das Spiel ausgeht oder im Spiel entscheidet, wie es am Ende läuft. Das sollte es irgendwann belegt werden können, sage ich, okay, sorry, mein Ding, aber wie gesagt, ich könnte es, bis zu dem Zeitpunkt könnte ich das mit mir nicht vereinbaren, zu denken, ey, das skriptet jemand und ich trottel, setze mich da trotzdem jede Woche hin und spiele 30 Spiele.
Ich sehe schon kommen, wenn es bestätigt wird, kommt die komplette Ersatzbank-Community auf dich zu und wird sagen, du hast gesagt, es gibt es nicht.
Nicht nur die. Glaub mal, wie viele Diskussionen ich auf Twitch schon hatte deswegen.
Ihr könnt auch, so, sorry Leute, aber ich ziehe es hier mal einen Schlussstrich. Es ist sehr schön gewesen mit euch. Hauke, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Unbedingt auf jeden Fall die andere Folge bei Reingeschwitzt anhören und dann darauf warten, dass Mero auch noch Teil des Podcasts wird. Denn der wird ja auch noch seine ganz eigene Geschichte aus dem FIFA-Kosmos erzählen dürfen. Das haben wir jetzt auch einfach mal so festgemacht hier in der Folge. Ne, Hauke, das ist schön. Da
habe ich mich gefreut. Ja, du hast hier die Redaktionshoheit von meinem Podcast Reingeschwitzt. Dementsprechend überlasse ich das komplett dir. Mero, wenn du 5 Auftritte haben willst, sag Bescheid, kriegen wir alles unter. Haben wir einen Langzeit-Content-Plan, kein Ding.
Ja. Ich habe diesen Barney-Lebenslauf auch drauf, ist kein Ding.
Sehr gut. Sehr gut. Versuche ihn über 5 Folgen zu strecken, weißt du, damit wir was haben.
Jede Folge ein Abschnitt, ja?
Genau, wir machen so wie Klassen, weißt du, dass wir dann einfach immer eine Klasse oder seiner Schullaufbahn durchgehen und gucken, was hat FIFA in dieser 6. Klasse bei dir bewirkt? Hast du Freunde gewonnen?
Wenn du es genau wissen willst, habe ich bis FIFA 10 gar kein FIFA gespielt.
Spoiler.
Oh. Spoiler. Und mehr erfahrt ihr dann, wenn ich mal wieder woanders auftrete.
Sehr gut.
So,
aber Sekunde, dann, also, es ist doch eigentlich das Meme hier im Podcast, dass wir auf der Ersatzbank oder von der Ersatzbank quasi aufzeichnen, oder nicht?
Ja, mehr oder weniger. Also das Ding ist jetzt immer, dass wir eigentlich dann gegen Ende uns immer warm machen müssen, weil wir halt dann auch mal eingewechselt werden. Also wir sind dann immer, also das ist ja eigentlich immer nur das, was vor dem eigentlichen Spiel passiert, weil das ist auch so ein bisschen, eigentlich sind wir noch viel krasser, Also alles ist noch viel krasser in unserem Leben. Aber das passiert halt alles erst dann nach dem Podcast, weil wir dann erst eingewechselt werden. Also allen
schönen Verrückziehtore,
die geilen Dribblings, das sieht man alles nicht oder hört man nicht. Das passiert alles nach dem Podcast.
Die Nakajimas, die ins Leere treten.
Ja.
Okay, alright. Also ich weiß nicht, wie sehr ihr committed seid. Ich habe diesen Podcast in Stutzen und kurzer Hose aufgenommen.
Ja, absolut.
Ich habe zumindest Fußballschuhe da.
Auch an, hoffe ich.
Ja, noch nicht. Ich bin ja noch nie eingewechselt.
Wie du saßt auf der Ersatzbank ohne Fußballschuhe in der Regel.
Ja, so schön entspannt mit Turnschuhen und hab mir dann die Fußballschuhe angezogen. Ja,
was ist denn hier los?
Das ist schon, also das ist zu wenig Commitment, Mero. Also da überlege ich mir nochmal, ob ich nochmal da vielleicht auch mit. Einfach, Hauke, hast du nicht irgendwie einfach Lust, dass wir einfach zusammen, also ja, hast du noch was vor oder?
Ich habe auch Adduktoren. Oh, ganz frisch.
Okay, also gut. Nächstes Mal dann von
der Ersatzbank. Der Hauke lässt alleine sich auswechseln.
Oh, Mo, die Adduktoren, ich sage dir. Zu wild getanzt am Wochenende.
Gut, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, diese etwas längere Folge. Freut euch drauf, es wird in diesem Jahr mindestens noch eine Folge geben und Mero und ich werden uns dann mit Volta beschäftigen gegen Ende des Jahres. Das heißt, es wird die versprochene Volta-Folge dann noch geben und vielleicht holen wir uns noch einen Gast, mal gucken. Ansonsten ballern wir die einfach zu zweit durch. Das wird sicherlich auch sehr interessant, da gibt es ganz, ganz viel zu besprechen. Machen wir eine Sonderfolge, glaube ich, einfach draus und vielleicht mit so ein paar kleineren Themen am Rande. So, wir werden jetzt dann eingewechselt, das heißt, wir machen uns jetzt mal warm. Hauke, vielen Dank, reingeschwitzt. Der Link zum Podcast ist dann auch in der Videobeschreibung. Oh, ich bin schon voll wieder im YouTube-Modus.
Und dieser Content-Creator, ey.
Der Link zu reingeschwitzt, also zum Podcast von eSports.com, ist in der Beschreibung dieses Podcasts. Und wir hören uns dann in knapp einer Woche wieder.
Alright.
Tschüss.
Ciao.